Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte reist Arbeit dorthin, wo Menschen leben wollen. Die gesamte Menschheitsgeschichte mussten Menschen dorthin ziehen, wo es Arbeit gab. Und jetzt kommt, zumindest für viele, digital die Arbeit dorthin, wo Menschen leben wollen. Das heißt, Lebensqualität ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Sie kennen es von uns. Wir bei Markt und Mittelstand fahren viel raus auf Veranstaltungen und machen diese selber auch. Natürlich so auch diese Woche in Frankfurt beim Frankfurt Finance and Future Summit. Ein großes Treffen von Politik und Wirtschaft und natürlich der Finanzbranche. Eine der großen, ganz großen, die es dazu hierzulande gibt, ist Paul Achleitner. Er hat ein großartiges Buch geschrieben, nominiert für den Wirtschaftsbuchpreis, und darüber haben wir auch gesprochen in einem der vielen Panel, die es auf dieser Veranstaltung gab. Und ich glaube, es war einer der bestbesuchtesten. Die Leute haben wirklich nicht eine Sekunde daran gedacht, ihr Handy zu zücken, mal kurz die E-Mails zu checken, sondern sie haben zugehört, mitgemacht, teilweise auch Fragen gestellt. Wir können in diesem Podcast nicht alles darstellen, aber einen kleinen Überblick geben wir Ihnen. Es geht um Leadership von Paul Achleitners Buch ausgehend sozusagen und viele Erkenntnisse, die er in seinen 30, 40 Jahren auf verschiedensten Positionen gewonnen hat. Als Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, bei Bain, bei der Allianz als CFO, da war er ja auch sehr lange, und natürlich auch im internationalen Kontext inklusive seiner wissenschaftlichen Karriere bei der Uni St. Gallen. Freuen Sie sich auf ein Gespräch, das hier viele fasziniert hat und aus dem man, glaube ich, einiges lernen kann.
Herzlich willkommen, Herr Achleitner. Toll, dass Sie den Weg nach Frankfurt gemacht haben. Wir reden ja ganz oft und schreiben ja auch ganz oft über Mentorship und dass das auch wichtiger wird, egal ob generationenübergreifend, wie auch immer. Ist das denn dann, also unter welchen Umständen ist es denn dann hilfreich? Fragen wir mal so.
Naja, ich meine, der Bismarck hat schon mal gesagt, jeder Narr kann von seinen eigenen Fehlern lernen, der weise Mann lernt von den Fehlern anderer, ja. Das hat sich nicht geändert. Und ich glaube, was man eigentlich tun muss, ist, und das versuche ich dadurch zu tun, dass im Anschluss an jede meiner Beobachtungen, sind etwa so 60 oder so, an jede meiner Beobachtungen, die kurz gefasst sind, in denen ich meine eigenen Überlegungen darlege, schließe ich 4, 5 Fragen an den Leser an, sodass ich versuche, den Leser herauszufordern, selbst nachzudenken, wie das mit der eigenen Erfahrung übereinpasst. Und wenn man selber nachdenkt, dann kannst du eigentlich manche Dinge vielleicht auch beschleunigen und überspringen. Und eine meiner Themen und auch einer der Gründe, warum ich am Ende des Tages beschlossen habe, das Buch zu schreiben, ist, dass ja viele Führungskräfte das Gefühl haben, die Herausforderungen, mit denen sie sich konfrontiert sehen, seien einmalig, ja, das insbesondere in der heutigen Zeit mit sozialen Medien und all die ganzen Fragestellungen, die sich in diesem Bereich ergeben, sagen viele, ja, meine Vorgänger, die hatten das Problem nicht, ja, und nur ich bin da jetzt in dieser schwierigen Situation, was auch zum Teil dazu beiträgt, dass es doch diesen weit verbreiteten Pessimismus und Kritik gibt. Ich versuche ein bisschen damit auch einen Beitrag zu leisten, dass die Menschen sehen, sie sind nicht alleine, auch andere haben diese Probleme und die sind gar nicht so einmalig, wie sich jeder manchmal denkt.
Das sind sie nicht. Ich lese mal kurz von Miriam Meckel, die ich auch gut kenne, aus vielen gemeinsamen Jahren, auch in der Handelsblatt-Gruppe. Zitat: ein kraftvolles Gegennarrativ würden Sie da erzeugen, in einer Zeit, wo sich Menschen wie Maschinen verhalten sollen und sich Führung in, jetzt kommt's, autoritäre Selbstinszenierung zurückverwandelt. Wie finden Sie das Zitat? Also erstmal, passt es und stimmt das?
Ich finde das sehr gut. Mal abgesehen davon steht es mir ja gar nicht an, das zu kritisieren, wenn das Buch gelobt wird oder auch nicht gelobt wird. Aber wissen Sie, ja, ich schreibe in dem Buch, wo Führung eine der drei Dimensionen ist, unter denen ich diese Beobachtungen zusammengefasst habe. Ich schreibe zum Beispiel über die Droge charismatischer Führung. Ja, ich glaube, dass alle Leute wollen gerne irgendwie einen charismatischen Leader, Mann oder Frau sehen, die sie da motivieren und nach vorne gehen. Charisma ist aber kein Ersatz für Kompetenz. Und ich glaube auch, dass es, wenn ich so sagen darf, in meiner persönlichen Einschätzung gibt es zwei Extrempole von Management und Führerschaft, Künstler und Handwerker. Und ja, das kann sich annähern, die meisten sind nicht etwa nur das eine oder das andere. Aber wenn Sie jetzt Leute fragen oder junge Menschen fragen, die an der Uni studieren und in die Wirtschaft gehen wollen, willst du lieber ein Künstler oder ein Handwerker sein, dann sagt ja jeder, ich bin ein Künstler und ich möchte gern Künstler sein. Ich kann nur sagen, ohne da jetzt aus der Schule zu plaudern, das habe ich früher auch schon gerne gesagt, die Deutsche Bank hat unter Jahrzehnten von Künstlern gelitten und irgendwann mal haben wir zum Glück wieder ein paar Handwerker reingeholt, weil ohne Handwerker passiert eben gar nichts. Ja? Und das ist eine der Themen, mit denen ich mich da in dem Buch auch auseinandersetze.
An einer Stelle, das passt vielleicht dazu, steht, wenn Chefs so Kulturverantwortlichen mutieren, fand ich auch ein tolles Wort so irgendwie, also Purpose und Co. lassen grüßen.
Naja, gut, also wir müssen einfach, also zunächst mal, um eine Sache gesagt zu haben, Unternehmenskultur ist für mich eine der wichtigsten Führungselemente beziehungsweise einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in einer modernen Wirtschaft. Ja? Also ich möchte da gar nichts zu kurz reden, im Gegenteil. Ja? Kultur übrigens in meiner Definition ist, was Menschen tun, wenn keiner hinschaut. Okay? Oder sie glauben, dass keiner hinschaut. Ja? Und natürlich sind Führungskräfte dafür verantwortlich, die Unternehmenskultur entsprechend auch zu beeinflussen und entsprechend zu leiten. In der heutigen Welt sozialen Medien und wo Transparenz als Monstranz vorweggetragen wird für alles, was man tut, fallen nur manche in die Falle hinein, dass sie sich dann als Social Influencer wiederfinden, vielleicht auch auf Ratschlag ihrer Corporate Communications Abteilung. Nur das ist ein ganz, ganz gefährlicher Pfad, weil wenn sie den mal gegangen sind, kommen sie vielleicht auch nicht wieder raus und das gefährdet manches. Das heißt ja nicht, dass sie nicht kommunizieren müssen. Sie müssen diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, aber eben dosiert und gedankenvoll und nicht reaktiv und täglich.
Kultur ist, wenn keiner hinschaut, großartig. Also ich kenne viele Unternehmenszentralen, da steht so 2 bis 3 Meter groß unsere Kernwerte und da kommt der Lieferant, der den Einkauf des jeweiligen Unternehmens mal ein bisschen anders kennengelernt hat und muss schmunzeln. Also ich gibt sowas, oder?
Also ich schreibe ja auch über Unternehmensbilder, Leitbilder. Ich bin zwar der Meinung, dass das gut ist, wenn die Leute das machen, aber die dürfen nicht vergessen, das ist ein internes Exercise. Ja? Das ist vielleicht ganz gut für die Leute intern, auch Mitarbeiter und andere, wenn sie sich da einbringen können, die können sich alle entsprechend untereinander ausdiskutieren. Aber die Frage ist ja eigentlich, was fangen Externe mit diesem Unternehmensleitbild an? Und die Antwort ist in den meisten Fällen nix. Ja? Vor allen Dingen, wenn wir die jetzt hier an die Wand werfen würden, dann möchte ich mal wissen, wie viele Leute hier das richtige Unternehmen identifizieren zu irgendeinem Leitspruch. Okay, noch dazu, wo sich meiste dieser Leitsprüche sehr ähnlich sind und sehr ähneln. Also man soll nur, das heißt ja nicht, dass das nicht gut ist, das zu machen, das kann auch alles sein, aber man soll sich nicht einbilden, dass sich dadurch die externe Eindruck und Perception eines Unternehmens ändern würde.
Vertrauen ist der Anfang von allem, habe ich mal so im Kopf. Kennt das noch einer, von wem das sein könnte?
Natürlich.
Anderer Begriff, den ich super...
Ja, aber das ist natürlich genau... Na, überhaupt, das ist ein sehr guter Punkt. Denn, also, wenn ich darf, das Framework, wenn ich das so nennen darf, der Bezugsrahmen des Buches ist eigentlich, dass ich der Meinung bin, dass Führung heute darin besteht, dass sie die richtige Balance zwischen der Leistungsdimension und der Legitimationsdimension finden. Leistung weiß jeder, was das ist. Legitimation ist für mich all der Bereich der soften Faktoren, der Emotionen, was andere von einem oder von dem Unternehmen, der Institution halten, wie sie damit umgehen, Like and Dislike und Ähnliches. Und das ist natürlich das war immer wichtig, ist aber natürlich in einer Welt, wo soziale Medien allgegenwärtig sind, aber auch politische Intervention die Regel und nicht mehr die Ausnahme ist, immer wichtiger. Und in dem Zusammenhang eben diese ganze Legitimationsdebatte erscheint mir das so ein ziemlich wichtiger Punkt zu sein. Ja.
Legitimation, dazu passt auch der Begriff, den ich mich echt verliebt habe in dem Buch, zufriedenstellende Minderleistung. Da hätten sich viele rein verliebt, sozusagen. Also beziehungsweise, das zeigt sich halt immer wieder. Jetzt ist die eine Frage, wie konnte es so weit kommen, aber vielleicht vorher nochmal, was meinen Sie damit?
Gut, also ich hatte überlegt, das Buch so zu nennen. The Illusion of Satisfactory Underperformance. Ich habe das Buch ja auf Englisch geschrieben und deswegen sind manche der Sachen, die Ihnen besonders gefallen, auch dem Übersetzer zu danken. Ich hatte das Vergnügen, als eigener Editor zu fungieren, was vielleicht ganz lustig war.
Ist ja nicht immer so.
Nee, das passiert, glaube ich, selten, aber es war eigentlich ganz spannend. Also die Illusion zufriedenstellender Leistungsdefizit ist etwas, was mich schon immer ein bisschen umgetrieben hat, weil ich glaube, dass Individuen, Institutionen, jetzt würde ich mal sagen, wenn wir uns die gesellschaftliche Diskussion in Deutschland anschauen, vielleicht ganze Gesellschaften, eine Tendenz haben, ihre eigene Leistung als sehr zufriedenstellend zu betrachten, solange sie besser ist als die im vergangenen Jahr oder die des unmittelbaren Wettbewerbers oder Kollegen, mit dem man sich misst oder den man sieht. Ob diese Leistung aber im Verhältnis zum inhärenten Potenzial eine Minderleistung darstellt, eine Underperformance, bleibt sehr oft unaufgedeckt. Und Menschen und Institutionen können sehr lange in einer zufriedenstellenden Minderleistung leben und dann auf einmal wachen sie auf und sagen, boah, wo kommt das denn jetzt gerade her? Und ich glaube, ja, gerade wenn wir uns die Diskussion in Deutschland anschauen und diese ganze breite Diskussion, die wir alle führen, ging halt sehr gut, ja, in den letzten Jahrzehnten. Und da hast du dich verglichen mit den anderen da links und rechts und hast gesagt, wow, okay, sind eh gut unterwegs, warum muss ich eigentlich, also reicht schon. Und die harte Antwort ist, okay, wenn du dann mit Leuten konfrontiert wirst, die eben ihr Potenzial voll ausschöpfen oder die andere Möglichkeiten mit sich bringen, auf einmal schaust du ganz verwundert, wo das denn jetzt herkommt. Und ich glaube, dagegen müssen wir ankämpfen. Das ist eines der wichtigsten Herausforderungen, die wir haben. Und das ist, wenn man das um es einfach zu sagen, Mittelmäßigkeit ist einfach kein Erfolgsfaktor in einer globalen Leistungsgesellschaft. Ja. Da können wir uns die globale Leistungsgesellschaft wegwünschen, aber das wunschvolles Denken ist auch keine Strategie.
Ist der geborene Österreicher, der in die USA gegangen ist, nach Deutschland zurück, sehr viel reist. Würden Sie für sich in Anspruch nehmen, so einen gewissen Blick auf Deutschland zu haben, der nicht zu embedded ist und auch relativ vielleicht vergleichen zu können, objektiv sein zu können, wie wir hier so Leistung definieren im Vergleich zu anderen?
Naja, objektiv bin ich sicher nicht, denn wenn ich das jetzt brutal sagen dürfte, wenn ich objektiv wäre, weiß ich nicht, ob ich noch hier leben würde. Okay? Ich bin aber nicht objektiv, ich bin subjektiv. Ich liebe das hier. Wir haben, wissen Sie, bei diesem ganzen Negativismus, hier gibt es eigentlich, hier ist mein positiver Gegenargument, das ich nutze, wenn Leute da immer sagen, oh mein Gott, Europa und hier und so weiter und so fort. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte reist Arbeit dorthin, wo Menschen leben wollen. Die gesamte Menschheitsgeschichte mussten Menschen dorthin ziehen, wo es Arbeit gab. Und jetzt kommt, zumindest für viele, digital die Arbeit dorthin, wo Menschen leben wollen. Das heißt, Lebensqualität ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. Und wenn wir eines haben in Europa, und natürlich auch besonders in Deutschland, dann ist das Lebensqualität. Wir müssen diese Lebensqualität, brauche ich jetzt auch nicht zu erzählen, können wir uns beschweren, aber im Vergleich zu vielen anderen Bereichen, ja, sind unsere sozialen Systeme, unsere Bildungssysteme, unsere Gesundheitssysteme sicher hervorragend, relativ gesehen. Das heißt ja nicht, dass da nicht all Verbesserungsbedarf ist. Wir brauchen nur zwei Sachen, um diese Lebensqualität stärken und verteidigen zu können. Das eine ist genau das, Verteidigung, Sicherheit. Und das andere ist Prosperity, Wachstum. Wir brauchen Wachstum, damit wir entsprechend nach vorne kommen. Und wir müssen uns natürlich auch absichern, dass diese Gesellschaft, die wir hier geschaffen haben, auch verteidigungsfähig ist gegen die Art von Bedrohung, die es auf einmal gibt und von dem wir alle geglaubt haben, dass sie nicht mehr kommen würden. Aber auch darüber schreibe ich ja in meinem Buch über die Resurgence von geopolitischen Konflikten oder auch den Reim gesellschaftlicher Entwicklungen, was natürlich schon ein bisschen bedrückend ist, wenn man sieht, wie sich manche Dinge wiederholen.
Muss man als Geschäftsführungsmitglied im Allgemeinen, ich meine jetzt gar nicht nur börsennotierte Unternehmen, sondern auch den Mittelstand, der oft ja auch exportiert, vielleicht geopolitischer ticken als jemals zuvor in diesen Phasen oder war das schon immer so?
Ja, nein, das war nicht schon immer so. Wir hatten ja die schönen Aussprüche, the world is flat, ja, und das Ende der Geschichte. Und der Jacques Attali hat mal gesagt, politics will be the entertainment of the 21st century. Das fanden alle ganz cool und witzig und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich heraus, die Welt ist natürlich nicht flach, sondern fluide und die Geschichte war nur kurz auf Urlaub. Politics ist nicht das Entertainment, sondern der Treiber hinter vielen der Entwicklungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, ja, das ist schon eine andere Welt, wie die, die wir jetzt wissen Sie, ich möchte auch sehr vorsichtig sein. Ich teile Beobachtungen. Ich behaupte aber nicht, dass diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, jetzt notwendigerweise die richtigen sind, wie man in die weitere Zukunft vorgeht. Es gibt obsolete Erfahrungen und manche sind gerade die Erfahrenen diejenigen, die Bremser sind und die manche Innovationen verhindern. Da muss er ganz vorsichtig sein. Ich bin mir auch sehr darüber bewusst, dass ich ein unglaubliches Privileg genossen habe, dass ich dass die vergangenen 6 Jahrzehnte, 7 Jahrzehnte, aber gut, die erste habe ich nicht so genau hingeschaut, wahrscheinlich die beste Zeit in der Menschheitsgeschichte gewesen sind. Ja, ich meine, brauche Ihnen alles nicht zu erzählen. Ob und wie das jetzt weitergeht, müssen wir sehen. Gut, da muss man sich auch die Ärmel nach oben krempeln, weil sonst passiert nichts. Und von alleine erst recht. Und der schöne Spruch der Kinder, ich mache die Augen zu, dann sieht mich keiner, funktioniert halt nicht. Ja. Und deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig, worüber ich auch schreibe, dass es, wie gesagt, eben auch obsolete Erfahrungen gibt. Und die Amerikaner haben natürlich auch auch einen schönen Spruch, HIPPO Decision Making. Und HIPPO steht für Highest Paid Person Opinion. Ja? Und wenn du dann in die Diskussion hineingehst und in so eine Runde zur Diskussion, wenn dann der Obermufti gleich als Erster sagt, was er eigentlich von der Frage hält, ja, dann weißt du ganz genau, dass dann anschließend alle möglichen Leute sich da jetzt noch arrangieren und vielleicht da und so weiter und so fort. Deswegen, wenn du solche Dinge machen möchtest, dann musst du eigentlich auch ein Klima schaffen, wo eben jeder sich einbringen kann, dann gibt's kontroverse Diskussionen und am Schluss darfst du dich auch nicht scheuen, eine Entscheidung zu treffen, da wird nicht jeder happy sein, das ist schon okay. Bist nicht dafür da, als Führungskraft jetzt einfach nur Kompromisse da auszuhandeln, sondern du musst auch da Entscheidungen treffen und sagen, habe ich jetzt alles gehört, aber wir machen es trotzdem anders. Ja? Das ist schon in Ordnung. Aber wenn man von Anfang an das präjudiziert, dann kommt eben dieser Fortschritt nicht, der sich durch Argumentation ergibt. Und das ist ganz wichtig. Gleichzeitig ist es natürlich in einer Welt von Social Media eine echte Herausforderung zu machen. Wenn Sie sich vorstellen, ja, schönen Gruß jetzt, keine Ahnung, Aufsichtsratssitzung, ja. Sie hätten gerne diese kontroversen Meinungen. Sie hätten gerne von allen möglichen Leuten die Meinung gehört, ja. Wenn Sie aber wissen, dass dann morgen in Social Media und online in den nächsten offiziellen Medien drin steht, wie kontrovers die Diskussion war, was per se schon dann einen Schatten wirft auf die Entscheidung, ist es natürlich ein Problem. Dann musst du dich einrichten, deswegen finden mehr und mehr Gespräche bilateral, in kleinen Gruppen, in Komitees oder sonst was statt. Aber es ist natürlich ineffizient und deswegen spreche ich auch von dem Fluch öffentlicher Aufmerksamkeit.
Womit wir auch beim Thema Legitimität sind, also für die, die es nicht wissen, Thema Führung ist ein großes Kapitel, Leistung kommen wir gleich noch kurz zu und Legitimität ist eins. Ist Legitimität ein Thema von Emotionen oder von Tatsachen? Und bringen wir das manchmal auch ein bisschen durcheinander?
Nein, ich glaube schon, dass es primär eine Fragestellung von Emotionen ist. Ja? Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel nehmen. Die Frage von Legalität hat nichts mit der Legitimationsdefinition in meinem Buch zumindest zu tun. Legal ist die Frage von Performance. Entweder ist es legal oder ist es nicht legal. Okay? Das sind Hard Facts, mit denen du umgehen kannst. Okay? Aber wir wissen nicht, alles, was legal ist, ist deswegen legitim. Ja? Und kann ich jetzt auch hier erzählen, ohne dass jetzt groß alles schon lang genug zurück, als ich als Finanzchef der Allianz auf dem wahrscheinlich größten Aktienbestand Deutschlands saß. Was glauben Sie, wie oft Leute zu mir gekommen sind und gesagt, pass auf, jetzt machen wir eine Aktienleihe, da rund um den Dividendenzeitpunkt, okay? Ja, kennen wir die Geschichte. Da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, Sie können mit mir nach Berlin gehen, zum Staatssekretär, der Ihnen sagt, dass das legal ist im Finanzministerium. Das ist legal. Da habe ich gesagt, das mag legal sein, aber nie im Leben ist das legitim. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Okay. Das war sicher das richtige Judgment. Aber das sind die Twists, deswegen, ja, Legitimität hat etwas mit der Gefühlswelt zu tun, mit Emotionen, mit der Einschätzung. Wissen Sie, jedes Unternehmen ist eingebettet in die Gesellschaft. Ja? Aber die Fragestellung, wie die Gesellschaft auf ein Unternehmen reagiert, ist natürlich in einer Welt, ich will jetzt nicht die ganze Zeit von sozialen Medien reden, nur mein Freund Eric Schmidt sagt immer, wenn du irgendwelche Beschwerden hast, just blame it on Facebook. Ja? Und das kannst du natürlich machen. Aber der Punkt ist natürlich, in dem Augenblick, wo diese Themen, so schnell sich widerspiegeln, dass du mit irgendeiner kleinen Bemerkung da draußen einen Shitstorm auslöst, okay? Bis der dann eingefangen ist, hat sich das schon verbreitet, das interessiert auch keinen mehr, wenn der eingefangen wird und die Realität. Es geht dann nicht mehr um true or false, sondern es geht um like or dislike. Und das ist eine andere Welt.
Eric Schmidt, ehemaliger Google-Chef.
Der, ja.
Wollte ich gerade sagen, nur für die der Einordnung, das ist ja mein Job hier. Leistung dagegen, messbar. Sind wir zu datengläubig? Ha.
Ja, wissen Sie, das mit der Leistung, das sollte eigentlich die einfachste Sache sein, weil das kannst du alles messen. Ja? Also okay. Die Frage ist nur, was misst du denn? Ich werde nie vergessen, vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, waren wir mit unserem Jüngsten im Silicon Valley, da hat er in Stanford ein Entrepreneurship-Kurs gemacht. 11 Jahre alt. Coole Geschichte, Herumspielerei, alles gut. Und wir haben uns immer mit dem abends diskutiert und so. Und anschließend, nachdem der da seine Woche da zwischen Entrepreneurship und Fußballspielen verbracht hatte, waren wir bei einem Startup, sehr erfolgreichen Startup-Unternehmer, abends dann zu Gast, privat. Und dann hat der unseren 11-jährigen Sohn gefragt, so, Tobi, what's more important, growth or profit? Ja? Und er hatte mein jüngster Sohn natürlich, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, growth of course. Ja? Und ich wollte noch ansetzen, um ihm da klarzumachen, okay, dass der Junge da jetzt falsch liegt. Da haben die zwei schon Fistpumping betrieben und da hat er gesagt, see your son, he gets it. Ja? Und es ist halt so, ja, das sitzt du da und ich komme halt aus einer Generation, wo wir noch gesagt haben, Umsatz ist Eitelkeit, ja, Gewinn ist Klarheit und Cash ist Realität oder Wirklichkeit. Ja. So, aber deswegen ist es mit der Leistung auch nicht ganz so einfach, die richtig zu beurteilen, aber da tun wir uns leichter als mit den Emotionen.
Bevor ich auf Fragen aus dem Publikum gespannt bin, eine, wir sind ja hier in Frankfurt, die Deutsche Bankzeit, haben natürlich wahrscheinlich ein paar ehemalige Kolleginnen und Kollegen auch schnell ins Buch geguckt, was sie darüber schreiben. Also da gibt es so eine coole Passage, wie ich finde, mit der Credit Suisse. Die eine gibt es noch, die andere nicht. Und sie haben da eine Theorie, warum das so ist.
Naja, da muss ich 2 Schritte zurückgehen. Man muss eins wissen, die Credit Suisse und die Deutsche Bank waren die einzigen 2 internationalen globalen Banken, die ohne staatliche Hilfe durch die Kreditkrise gekommen sind. Okay? Konsequenz dessen war, dass, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, wenn ich darf, dass die respektiven Führungskräfte in den beiden Institutionen gemeint haben, they walk on water. Ja, die sind so viel besser als alle anderen Dummbrettbohrer, die da staatliche Hilfe gebraucht haben. Wir haben es kapiert. Wir sind die superior risk takers, wir sind besser, wir wissen, wie das geht. Ja? Das war aber auch nicht so, dass die Einzigen waren, sondern die Investoren haben auch gesagt, macht mal und ihr seid sehr gut und mehr und so weiter und so fort. Und ich bin dann da reingekommen, ja, in diese Kultur, und das ist dauert eine Weile, um das zu sehen. Und irgendwann mal habe ich gesagt, Mensch, aber euer Geschäftsmodell funktioniert doch jetzt gar nicht mehr unter den regulären, unter den regulatorischen Bedingungen und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht groß in die Details hineingehen. Und der Kollege bei der Credit Suisse, der zu seiner Zeit reingekommen ist, kam aus der Credit Suisse. Das ist nicht so, dass ich so viel smarter bin, ich kam nur von draußen. Der kam aus der Credit Suisse und der sich aus diesem Groupthink und aus dieser Überzeugung und dieser Mentalität herauszunehmen, ja, die ich spreche auch von der Hubris von Unternehmenskultur, ja, wie langsam das dauert, bis die Leute das ablegen. Nichts ist so schwer zu ändern als ein erfolgreiches Modell. Schönen Gruß an Deutschland, okay? Das in der Vergangenheit erfolgreich war. Und was wir dann gemacht haben ist, als wir das gesehen haben, das darf man nicht vergessen, der John Cryan hat eine sehr wichtige Rolle gespielt in der Evolution der Deutschen Bank. Denn der hat die Luft rausgelassen aus dem Ballon. Wir haben die Kultur verändert bei der Deutschen Bank, während die auf der anderen Seite, sage ich mal vorsichtig, den Ballon weiter aufgebaut haben. War übrigens nicht leicht, in der Zeit habe ich von vielen Investoren gehört, schaut euch mal an, wie gut die das machen. Oh, yeah. Just look at what URSS is doing. Okay? War so. Und wir haben die Luft rausgelassen und dann haben wir mit Herrn Sewing, okay, einen echten Handwerker, wenn ich das so sagen darf, das würde er jetzt auch als Kompliment sehen und nicht
im Sinne
der Künstler versus Handwerker, haben wir die Handwerker wieder an die Macht gebracht, um zu schauen und damit auch die Kultur in dem Unternehmen verändert. Und das war am Ende des Tages der entscheidende Punkt. Ich sage gern, wenn Sie meine 10 Jahre bei der Deutschen Bank reduzieren wollen auf 2 Dinge, ist ganz einfach. Wir haben die 2 Top-Layers vom Management ausgetauscht und wir haben 1 Billion Euro von der Bilanz runtergenommen. Das war's. Und damit hast du nur die Kultur verändert und deswegen hast du heute eine sehr gut funktionierende, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen zu einfach, aber trotzdem sehr gut funktionierende Deutsche Bank. Und bei der Credit Suisse ist halt nichts geworden.
Ein großes Thema hier ist die Europäische Kapitalmarktunion. Glauben Sie dran und was hindert uns daran, das einfach mal ebenso zu machen?
Ich bedanke mich für die Frage, weil ich habe nicht nur 15 Jahre, sondern 25 Jahre schon den europäischen Kapitalmarkt versucht nach vorne zu bringen, zu diskutieren. Und interessanter Art und Weise habe ich noch nie einen Politiker getroffen, der mir nicht zugestimmt hat. Auch kein. Okay? Und dann habe ich mal vor ein paar Jahren, es war eigentlich ganz lustig, mich mit dem damaligen Finanz- und Wirtschaftsminister Frankreichs, dem Bruno Le Maire, unterhalten. Und er hat gesagt, ja, und das müssen wir machen. Und jenes habe ich gesagt, Bruno, ich verstehe eines nicht. Ja? If everybody agrees, why has nothing happened? Nothing happened. Okay? Da hat der Junge zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, und das fand ich sehr, sehr, sehr smart, hat er gesagt, you know, Paul, the problem with Capital Markets Union is people don't like capital, they don't like markets, and they don't like the union. Otherwise, it's great. Okay. So, jetzt, ich sage das auch deswegen, weil wir haben zuerst gerade was gehört. Das Ding wird jetzt in Brüssel Investment and Savings Union genannt. Das ist genau dieselbe Geschichte. Vielleicht passiert hier jetzt was, weil die haben jetzt kapiert, dass sie das Ding irgendwie umbranden müssen. Und neu zu schaffen und vielleicht mehr tangible. Ich glaube nicht, dass es Individuen sind. Wissen Sie, das Problem mit Individuen, irgendwas zu propagieren in Europa, ist, dass je nachdem, wer was vorschlägt, muss natürlich 5 andere dagegen sein. Hat nichts mit, was der vorschlägt, sondern wer es vorschlägt, dass das Problem ist. Okay? So, also, Ich glaube, die smarteste Idee, die ich seit langem gehört habe, ist dieses Konzept des 28. Regimes oder wie auch immer Sie das nennen wollen. Also, es gibt diese Überlegung, dass Sie eine europäische eigene Regulierung und Gesetzgebung schaffen, die in einem fiktiven 28. Europäischen Land beheimatet ist. Ja, also nicht jetzt die Franzosen und nicht die Deutschen und schon rein die Engländer und ich weiß nicht was alles, sondern ist fiktiv. Ja? Aber du hast als Unternehmen und als Institution die Möglichkeit, to opt to be regulated by that regime. Und damit nehmen sie, die Lagarde hat ja auch gesagt, nichts mit unten, sondern oben runter. Ja? Wissen Sie, ich bin ja, vielleicht darf ich das auch noch sagen, die wenigsten von Ihnen werden wissen, was das Dijon-Urteil ist. Aber ich war ausgewandert als junger Mensch in die USA. Ich hatte meine Green Card und ich wollte eigentlich nie mehr zurück nach Europa. Okay? Und dann ist da einer bei meinem Cubicle da in New York vorbeigegangen und hat gesagt, hey you, don't you speak some German? Und letztlich sitze ich aufgrund dieses brillanten Karrierehinweises heute hier. Aber ernsthafterweise, der einzige Grund, warum ich dann wirklich das auch angegangen bin, war, das hieß Europe 1994. Und das war ein Konzept, das sich aus einem einzigen Urteil ergeben hat. Nämlich, der Europäische Gerichtshof hat beschlossen, wenn der Dijon Mustard sicher genug ist, dass die Franzosen den essen können, dann muss der sicher genug sein, für den Rest der Europäer den auch essen zu können. Und daraus, aus diesem einzigen Urteil, haben sich unglaublich viele Konsequenzen ergeben und viele Dinge geändert. Und deswegen glaube ich auch, die Veränderungen, wissen Sie, wenn Sie darauf gewartet hätten, bis die ganzen Senfhersteller Europas sich auf einen einzigen, auf irgendeinen Standard einigen, dann sitzen wir halt noch da. Und deswegen ist dieser Ansatzpunkt möglicherweise, ja, egal wer das jetzt, rein Bürokraten brauchen gar keine Faces zu haben, wenn du dieses Regime einführst, und das Opt-in kreierst, dann kreierst du natürlich auch die Voraussetzung für einen europäischen Kapitalmarkt, denn eine der größten Probleme mit dem europäischen Kapitalmarkt ist ja, welches Bankruptcy Law gilt denn da jetzt? Wenn der Laden pleite geht, okay, wie machen wir denn das jetzt? So wie in Italien? Ja, ist schon groß. Dann bist du, ja, danke schön, wie lange unterwegs? Und das ist eine der Lösungen, die ich als viel spannend, vielversprechend, vielleicht passiert ja doch nochmal was.
Puh, wir tauchen ja echt tief ein. Eine allerletzte Frage noch, sonst stelle ich meine Abschlussfrage. Okay, dann würde ich Sie noch ganz gern zum Schluss fragen, war ein langer Prozess das Buch, sicher auch manchmal anstrengend. Wie fühlt es sich an, dann fertig zu sein? Jetzt gibt es die Lesereise noch nach ein paar Wochen, wahrscheinlich Pause. Aber ist dann irgendwann so ein Moment, wo Sie sagen, Kapitel im wahrsten Sinne des Wortes abgeschlossen? Und wie fühlt sich das an?
Ja, nein, es fühlt sich ja sehr gut an. Also die Reise war deswegen lang, weil ich natürlich viele von den Gedanken auch schon im Laufe der letzten Jahrzehnte zusammengefasst habe. Manche meiner ehemaligen Kollegen finden sich auch wieder bei einzelnen dieser bei der Allianz nannten sie jetzt Paul's Principles, ja. Mhm. Aber ich habe dann halt irgendwann mal gesagt, jetzt baue ich das aus. Und ich fühle mich sehr wohl dabei. Meine Frau schmunzelt, weil die hat irgendwie zwischen 40 und 50 Büchern geschrieben. Und von der Seite her sagt sie...
Holen Sie jetzt auf! Ja, die nächsten 39 sind im Block. Ja.
Also, nein, das war's dann. Aber ich finde es ein... Mir hat Spaß gemacht und ich glaube, ich habe es vorher jemandem erzählt. Da bist du, also ist ja toll, sorry, das klingt jetzt ein bisschen aufregend, aber die haben ja auch bei CNN, ja, dieser Richard Quest, den der eine oder andere kennt, ja, der hat mich da auch auf CNN geholt, um über das Buch zu reden. Ja. Und leider war ich schon sehr oft in Business-Fernsehen aus unterschiedlichsten Gründen. Aber dann habe ich da hingeschaut und dann stand da die Dingzeile Paul Achler, ne, Author. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt cool, weil jetzt bist du nicht da und repräsentierst irgendeine Institution oder eine Funktion oder sowas. So bist du einfach nur Author. Author. Und deswegen fühlt sich gut an.
Frei. Danke. Quest means Business. Großartig. Vielen Dank, Herr Achleitner. Alles gut. Und danke auch Ihnen.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.